das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie dabei sind.
Einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Journalist oder Aktivist? Gefährder oder Held? Die Meinungen über den Whistleblower Julian Assange gehen denkbar weit auseinander. Er war Mittelpunkt juristischer, politischer und immer auch emotionaler Debatten. Nach 5 Jahren im Londoner Gefängnis kommt der WikiLeaks-Gründer nun frei. Eine weitere Haftstrafe in den USA bleibt ihm wohl erspart, weil er sich in Teilen der Spionage für schuldig bekennt. Dieser Deal zwischen ihm und der US-amerikanischen Justiz ist so schwer zu durchschauen wie der ganze Fall Assange, der die Welt mehr als ein Jahrzehnt bewegt hat und nun möglicherweise zu einem Abschluss kommt. Kerstin Klein.
Julian Assange auf dem Weg in die Freiheit. Diese Bilder verbreiten seine Unterstützer heute. Lange haben sie darauf gewartet. Für sie ist Assange ein Kämpfer für die Wahrheit. Einer, der zu Unrecht verfolgt wurde. Noch in dieser Nacht soll das mehr als 10 Jahre währende Drama um ihn ein Ende finden. Vor diesem US-Gericht auf den Marianneninseln, einem US-Außengebiet im Pazifik. Der Deal, Assange wird sich der Spionage für schuldig bekennen und im Gegenzug in seine Heimat Australien ausreisen dürfen. Dort wartet seine Frau Stella auf ihn, die er im Gefängnis heiratete, und die gemeinsamen Kinder. Ich habe immer daran geglaubt, dass dieser Moment kommen wird. Dass Julian endlich unseren Kindern sein Heimatland zeigen kann.
His home country.
Dieser Gedanke ist schon lange in ihren Köpfen verankert. Fünf Jahre lang saß Assange zuletzt in diesem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Ihm drohte die Auslieferung in die USA. Und dort bis zu 175 Jahre Haft. Die US-Regierung wirft dem Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks Spionage und Geheimnisverrat vor. 2010 löste WikiLeaks ein politisches Erdbeben aus, veröffentlichte unter anderem dieses Video, das zeigt, wie US-Soldaten im Irak aus der Luft auf Zivilisten schießen. Come on, fire. Nach und nach veröffentlichte WikiLeaks teils gemeinsam mit Zeitungen wie dem britischen Guardian zehntausende Dokumente, die Kriegsverbrechen in Irak und Afghanistan belegen sollen. Für die US-Regierung Grund zur Anklage. Diese Strafverfolgung hätte es nie geben dürfen. Es war das erste Mal in der 100-jährigen Geschichte des Spionagegesetzes, dass ein Journalist oder jemand, der zum Journalismus beigetragen hat, unter dem Spionagegesetz verfolgt wurde. Dafür, dass er Informationen erhalten und diese veröffentlicht hat. Viele Jahre war Julian Assange vor allem so zu sehen. Auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London. Dorthin hatte er sich geflüchtet, um Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden zu entgehen, die später fallen gelassen wurden. Während all dieser Zeit hielten seine Unterstützer ihm die Treue. Doch in den USA bleiben er und seine Enthüllungen umstritten. Vor wenigen Minuten ist Assange auf den nördlichen Marianen gelandet. Vor Gericht wird ihm dort laut Deal mit den USA die bereits verbüßte Haftstrafe angerechnet. Bei der Zwischenlandung in Bangkok war Assange die Erleichterung bereits deutlich anzusehen. In wenigen Stunden könnte er tatsächlich ein freier Mann sein.
Gudrun Engel in Washington. Gudrun, was ist das jetzt nochmal konkret für ein Deal zwischen Assange und der US-Justiz und wie ist er zustande gekommen?
Ja, das ist vor allem erstmal ein Deal zwischen der australischen Regierung und der US-Justiz. Fast 2 Jahre haben die beiden daran gearbeitet, nämlich seit der Wahl von Albanese, dem australischen Premier. Der ist im Mai 2022 gewählt worden und er hat gesagt, mein wichtigstes Ziel ist, alle Australier, die irgendwo auf der Welt im Gefängnis sitzen, nach Hause zu holen. Dazu gehört auch Julian Assange und er sagt, er unterstützt gar nicht unbedingt das, was Julian Assange getan hat und hält das für richtig, aber er hält es für seine Pflicht, alle Australier nach Hause zu holen. Also ist er hierher gekommen in die Vereinigten Staaten, hat sich mit Joe Biden getroffen im vergangenen Oktober. Die beiden haben lange gesprochen und dann hat Joe Biden eben grünes Licht gegeben für diesen Deal jetzt zwischen dem Justizministerium der Vereinigten Staaten und den Australiern. Und der besagt eben, Julian Assange kann sich auf den Marianen vor diesem Gericht schuldig bekennen. Wenn er sich schuldig bekennt, bekommt er eine sehr geringe Haftstrafe, die er praktisch schon verbüßt hat in Großbritannien. Und dann kann er eben nach Canberra ausreisen. Das ist der Deal. Und eine Randnotiz noch dazu. Die Australier haben auch vereinbart, dass Julian Assange für seine Reisekosten selbst aufkommen muss. Das heißt, er hat jetzt einen Privatjet gemietet, mit dem er ja von London nach Bangkok, von Bangkok jetzt eben gerade auf die Marianen gereist ist. Und den muss er selber zahlen. Und deswegen hat seine Frau jetzt bereits eine Spendenaktion ins Leben gerufen, weil sie gesagt hat, wir haben das Geld nicht, aber bitte spendet Geld für Julian, damit wir ihn nach Hause holen können.
Gudrun, was halten denn die Amerikaner davon, dass Assange jetzt nach Jahren wieder freikommt?
Ja, also das Weiße Haus selbst hat gesagt, wir haben damit gar nichts zu tun und sie wollen sich auch nicht dazu äußern. Ansonsten gibt es relativ wenig politische Reaktionen. Aber Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident, der hat ganz klar gesagt, es ist ein Fehler, so einen Deal zu machen. Assange ist ganz klar schuldig und er darf nicht mit so einer geringen Strafe davonkommen. Man hätte sich weiter dafür einsetzen müssen, ihn in die USA auszuliefern. Andere sehen das anders. Man kann auf jeden Fall festhalten, es gibt keinen Whistleblower bislang, der so stark polarisiert hat, die Gesellschaft. Die einen halten ihn eben für einen Helden und für einen Journalisten, der mögliche Kriegsverbrechen aufgedeckt hat. Und die anderen halten ihn nach wie vor für einen Spion und für einen Geheimnisverräter, der andere Menschenleben gefährdet hat.
Gudrun Engel, vielen Dank für die Einschätzung. Danke nach Washington. Der Fall Assange und der Deal um die Freiheit, dazu hat unser London-Korrespondent Sven Lohmann vom Norddeutschen Rundfunk diese Meinung.
Es war an der Zeit. Für Julian Assange freut es mich, dass er ein neues Leben anfangen kann. Und nun kommt der bittere Beigeschmack. Im Fall von Julian Assange geht es ja lange schon nicht mehr nur um die Verfolgung einer einzelnen Person, sondern um eine giftige Warnung der USA an Journalisten weltweit. Wer als vertraulich deklarierte Informationen erhält und veröffentlicht, muss mit Verfolgung rechnen. Die eindeutige Botschaft: Überlegt euch vorher ganz genau, was ihr macht. Julian Assange hat enthüllt und aufgedeckt. Die Öffentlichkeit ist viel informierter, dank ihm. Er hat beste journalistische Arbeit geleistet, dafür aber einen extrem hohen Preis bezahlt. Nach jahrelanger Isolation ist er krank und ein gebrochener Mann. Wer sich mit mächtigen Staaten anlegen möchte, wird sein Bild, sein Schicksal unweigerlich im Kopf haben. Das Gift, das die USA mit seiner Verfolgung gestreut haben, wirkt. Nun kommt Julian Assange wohl frei, ja zum Glück, aber schwächt das die Wirkung ab? Oh nein. Ein Sieg für die Pressefreiheit wäre es gewesen, hätte der Fall Assange mit einem Rückzieher der USA geendet. Das aber ist nicht passiert. Julian Assange muss sich teilweise schuldig bekennen, um freizukommen. Er ist damit ein Straftäter. Für mich ist es den USA damit gelungen, einen Aufklärer zum Kriminellen zu machen. Sie halten ihre Warnung damit nachhaltig und auf ewig aufrecht. Ich meine, das ist wie eine noch höhere Dosis Gift, ein klarer Angriff auf die Pressefreiheit.
Die Meinung von Sven Lohmann. So sehr Emmanuel Macron auf ein Wunder bei den Neuwahlen zur Nationalversammlung diesen Sonntag hoffen mag, so sehr haben viele Franzosen diese Hoffnung mit Blick auf ihren Präsidenten vielleicht schon aufgegeben. Er, der die Neuwahlen selbst ausgerufen hatte, um sein liberales Lager nach verheerenden Europawahlergebnissen wieder gestärkt zu präsentieren. Er, dessen Bündnis in Umfragen jedoch erneut als großer Verlierer dasteht. Er, der jetzt sogar vor einem Bürgerkrieg in Frankreich warnt, sollten die Rechts- oder Linkspopulisten allzu erfolgreich abschneiden. Vom mutigen Visionär zum zunehmend verzweifelten Zocker, so sehen einige den Präsidenten. Gesehen und gehört aber fühlen sich viele nicht, wie Friederike Hofmann erfahren hat.
Es ist eine schwierige Mission. Wahlkampf für das Lager von Präsident Macron im Städtchen Marine, eine Stunde nordwestlich von Paris. Hier wählt man Rassemblement National. Rentner Alain Grimaud wählt die Rechtsaußenpartei. Von Macron hält er nichts. Hören Sie sich Ihren Präsidenten doch mal an. Was hat er denn gemacht? Milliarden Schulden und das ist alles. Und für Sie scheint alles gut? Émilie Chandler möchte als Abgeordnete wiedergewählt werden. Sie hat sich für heute sogar Verstärkung von der Bildungsministerin geholt. Sie will sich nicht unterkriegen lassen. Es ist echt hart, aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir Wir haben noch so viel zu tun, so viele Baustellen. Wenn damit Schluss wäre, wäre das eine Katastrophe für Frankreich. Vor 2 Wochen bei den Europawahlen schnitt das Parteienbündnis von Macron desaströs ab. Der große Gewinner, die Rechtsaußenpartei Rassemblement National. Auch im 3500 Einwohnerort Marine wurde sie mit Abstand stärkste Kraft. Dabei war man hier eigentlich eher für Macron. Marcel Maillard will zum ersten Mal Rechtsaußen wählen. Bis vor kurzem hat er für eine Supermarktkette gearbeitet. Wie die meisten Franzosen ist Kaufkraft für ihn das wichtigste Thema bei dieser Wahl. Für viele reiche es einfach nicht, trotz niedriger Arbeitslosigkeit und gesunkener Inflationsrate. Wir arbeiten und zahlen, zahlen, zahlen. Das macht viele wütend. Auch die Sicherheit in Frankreich besorgt ihn. Laut Umfragen ist das das zweitwichtigste Thema bei dieser Wahl. Es ist anders als das Frankreich, was ich noch kenne, wo man ohne Angst auf der Straße laufen konnte. Wenn man jetzt zum Beispiel durch Paris geht, fühlt man sich einfach nicht mehr sicher. Er will Rassemblement National wählen, um ein Zeichen zu setzen. Ein paar Meter weiter, das Fenstergeschäft A Vos Fenêtres. Inhaberin Christelle Charbonnier-Louis will auf jeden Fall wählen. Aber wen, das findet sie dieses Mal besonders schwer. Eigentlich die gemäßigte Linke, dass die sich aber mit der extremen Linken La France Insoumise zusammengetan hat, stört sie. Das sind so unterschiedliche Menschen und Positionen, dass man überhaupt gar nicht weiß, was für eine Politik herauskommen kann, wenn sie gewinnen sollten. Im Geschäft überraschender Besuch. Die Wahlkämpferinnen vom Macron-Lager kommen vorbei. Wenn ich sie so sehe, ändert das schon etwas mein Bild von Politikern. Sie sind sympathisch, sie lächeln. Der Besuch der beiden Wahlkämpferinnen ändert aber nichts daran, dass Christelle sich Sorgen macht, wie die Wahl ausgehen wird.
Friederike Hofmann in Paris. Friederike, heute Abend gab es eine große TV-Debatte. Könnte es das liberale Lager um Macron noch schaffen, den Rückstand in den Umfragen zumindest etwas aufzuholen?
Also von dieser Debatte heute Abend, da gibt es keinen so ganz klaren Sieger. Was man halt gemerkt hat, ist, dass diese drei Lager einfach total aufeinanderprallen bei den unterschiedlichen Themen. Sei es bei der Rente, sei es bei der Mehrwertsteuer. Also es sind einfach sehr, sehr, sehr große Unterschiede. Der Rückstand des Macron-Lagers ist aber auch doch so erheblich, dass dort einiges passieren muss. Es gibt Umfragen zu diesen bevorstehenden Parlamentswahlen. Da liegt der Rechtsaußenpartei Rassemblement National deutlich vorne. An zweiter Stelle das linke Wahlbündnis und dann doch etwas abgeschlagen das Lager von Präsident Macron. Man muss mit diesen Umfragen aber sehr, sehr vorsichtig sein, weil einfach dieses Wahlsystem recht kompliziert ist und man es nur schwer in Umfragen abbilden kann. Das liegt daran, dass es 577 Wahlkreise gibt, in denen es quasi kleine Wahlen gibt mit völlig unterschiedlichen Kandidaten und völlig unterschiedlichen Konstellationen. Dann gibt es noch einen zweiten Wahlgang und noch eine weitere Unsicherheit, nämlich die Wahlbeteiligung. Die scheint dieses Mal doch deutlich höher zu liegen als bei den letzten Malen. Da schätzt man, dass das so bei 60% liegen könnte. Und wem das dann wirklich in die Karten spielt, also welches Lager davon profitieren könnte, das ist heute auch noch nicht klar.
Wenn Macron davor warnt, die Programme der extrem rechten und linken Parteien könnten zu einem Bürgerkrieg führen, wie sinnvoll ist das? Wen erreicht er damit?
Ja, er kämpft jetzt einfach an allen Fronten. Also er hat wirklich zum Angriff geblasen. Man merkt, er ist in dieser Zange eingequetscht zwischen rechts und links und versucht, diese zwei Fronten jetzt so gut es geht zu verteidigen und auch wirklich anzugreifen. Er versucht ja gerade die zu bekommen, die keine Extreme wählen wollen. Und da stellt man sich schon die Frage, inwieweit so eine extreme Rhetorik bei denen auch wirklich zieht. Und er schafft sich dadurch ein weiteres Problem, nämlich die eigenen Leute. Wir hören immer mehr aus Kreisen des präsidialen Lagers, dass sie hoffen, dass der Präsident sich nicht weiter äußert. Er hat diese Woche schon einen Brief geschrieben. Er hat diesen Podcast, diese Äußerung mit dem Bürgerkrieg getätigt. Also er ist ständig präsent. Und die ganzen Wahlkämpfer wollen eigentlich gar nicht, dass der Präsident sich noch weiter äußert. Früher war so ein Präsident eigentlich ein Pfund im Wahlkampf. Das ändert sich gerade. Auf den meisten Flyern ist er gar nicht mehr drauf. Also die Wahlkämpfer auf der Straße hoffen wirklich, dass Macron einfach nirgendwo auftaucht. Und im Französischen gibt es jetzt sogar eine Wortschöpfung dafür. Ein Verb, demakronisieren. Das heißt, Macron aus dem Wahlkampf wirklich raushalten.
Friederike Hofmann, vielen Dank für diese Einschätzung und Informationen nach Paris. Danke. Und wir schauen in den Osten Afrikas, in einer Region, in der meist Armut und Unsicherheit den Alltag bestimmen, galt Kenia bislang als vergleichsweise stabil. Nun soll es nach dem Willen der Regierung Steuererhöhungen geben. Und deshalb brennt es in Kenia auf den Straßen. Seit Tagen gehen vor allem die Jüngeren bis Mitte 30 auf die Straße. Sie fürchten, das Leben könnte bald unerschwinglich werden. Und sie sind wütend, auch auf die Polizei, die die Proteste gewaltsam unterdrücken will. In dieser aufgeladenen Atmosphäre gab es beim Sturm auf das Parlament heute offenbar mehrere Tote. Shafak Larai und Tilko Gläsken.
Es sind vor allem junge Menschen, Kenias Gen Z. Reject rufen sie. Wir lehnen das ab. Sie lehnen ein Gesetz ab, mit dem die Regierung massive Steuererhöhungen durchdrücken wollte. Auch auf alltägliche Produkte, wie auf Brot, Speiseöl oder Damenbinden. Ich bin eine junge Frau und ich will mir ein Leben in diesem Land aufbauen. Aber mit solchen Steuern, mit dieser Ausbeutung sehe ich nicht, wie ich das schaffen soll. Ich bin wütend und ich kämpfe für meine Zukunft und für die Zukunft meiner Landsleute. Und ich kämpfe für mein Land. Bisher verhielten sich die Protestierenden friedlich, trotz robuster Polizeieinsätze. Heute eskaliert die Lage. Es sind bürgerkriegsähnliche Szenen, die sich hier abspielen. Sicherheitskräfte schießen auf Demonstrierende. Mindestens 5 Menschen sollen getötet worden sein, etliche verletzt. Zuvor wollen Beobachter gesehen haben, wie Organisatoren der Proteste verschleppt wurden. Und dann verbreiteten sich diese Bilder. Protestierende brachen ins Parlament ein, sollen zerstört und gewütet haben. Am Abend wandte sich Kenias Präsident William Ruto an seine Landsleute. Er kündigt an, weiter hart gegen die Protestierenden vorzugehen. Ich garantiere der Nation, dass die Regierung alle Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, mobilisiert, um sicherzustellen, dass so eine Situation nicht wieder passiert, koste es, was es wolle. Doch die Demonstrierenden wollen nicht aufgeben, sagen sie. Die Arbeitslosigkeit in Kenia ist hoch. Die Kluft zwischen Arm und Reich erdrückend. Und Kenias Gen Z will sich das nicht mehr gefallen lassen.
Älter werden wir alle. Aber so richtig wollen will das wohl kaum jemand. Zumal Ältere sich oft ausgegrenzt fühlen. Im Beruf, an der Kasse, auf der Straße, nicht schnell, nicht fit, nicht belastbar genug. Die Zahl der gemeldeten Diskriminierungsfälle ist bedenklich gestiegen. Das zeigen 2 heute vorgelegte Berichte. Und die belegen auch, dass nicht nur viele Senioren wissen, wie es ist, abgewertet zu werden. Diskriminierung kann viele treffen. Wegen des Geschlechts, des Glaubens, der Herkunft oder auch aufgrund einer Behinderung oder chronischen Krankheit. Katharina Spreyer und Jan Koch zeigen, welche Gruppen hierzulande am stärksten betroffen sind.
Diskriminierung bedeutet für mich, Menschen nicht als Individuen zu sehen, sondern eher in eine Gruppe zu sehen.
Diskriminierung bedeutet für mich, benachteiligt zu werden, weil ich Jude bin.
Diskriminierung bedeutet für mich Ohnmacht, weil ich tatsächlich in diesen Momenten dann auch manchmal gar nicht weiß, wie ich reagieren soll.
3 Menschen, ganz unterschiedlich. Alle 3 haben diskriminierende Erfahrungen gemacht. Aya al-Ali ist vor 7 Jahren mit ihrer Familie aus Syrien geflüchtet. Besonders in der Schule hat sie sich oft nicht zugehörig gefühlt.
Ich war die Einzige, die die Sprache nicht konnte. Und ich habe immer wieder erlebt, wie ich von anderen ausgegrenzt werde, wie andere nicht möchten, dass sie mit mir eine Gruppenarbeit machen, wie die Lehrerinnen mich einfach schlechter bewerten als meine andere Freundin oder Freunde.
Die Studentin trifft ihre Freunde oft in Hagen in einer Jugendgruppe. Hier haben viele ähnliche Erfahrungen gemacht. Deswegen haben sie einen Kurzfilm produziert, um zu zeigen, wie alltäglich Rassismus in Deutschland ist.
Islam gleich Islamismus. Arabische Großfamilien gleich Kleinkriminalität. Meine Großeltern sind hier geboren. Meine Eltern und auch ich. Und da stellt sich die Frage, wie viele Generationen wir noch benötigen, um in diesem Land anerkannt zu werden.
Laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes haben sich die Hilfegesuche wegen Rassismus seit 2019 verdreifacht. Auch die antisemitischen Vorfälle in Deutschland häufen sich. 83% mehr wurden 2023 im Vergleich zum Vorjahr registriert. Leonid Schrager spürt das in seiner Gemeinde in Dortmund. Pöbeleien, Vandalismus. Nach dem 7. Oktober und Ausbruch des Krieges in Nahost aber auch immer häufiger Gewalt.
Ein Kind in einem benachbarten Gymnasium, was sich von Mitschülern dazu gedrängt wurde, sich von Israel loszusagen, zu distanzieren. Und das Mädchen hat sich geweigert, sich von Israel zu distanzieren. Dann ist sie im Nachhinein von hinten geschlagen worden.
Ein Beispiel von vielen. Die Gemeinde schweiße das zusammen, erzählt er. Vom Rest der Gesellschaft aber fühlen sie sich immer mehr alleine gelassen. Das Gefühl kennt auch Ami Savage, Studentin und Künstlerin. Ihre Bilder malt sie mit dem Mund. Sie hat auch schon Bücher illustriert. Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung sei seit Jahrzehnten ein großes Problem, bekomme aber viel zu wenig Aufmerksamkeit.
Mein schlimmstes Erlebnis war tatsächlich mal in Köln. Da wurde ich von einer älteren Frau beleidigt und angespuckt. Das Schlimmste war für mich nicht, also schon der Akt von der Frau, aber es standen Menschen herum und haben sind nicht eingestritten.
Dazu kämen viele strukturelle Barrieren, die sie und andere ausschließen. Wenn sie mit dem Bus fahren möchte oder dringend eine Wohnung sucht.
Ich finde, dass behinderte Menschen viel mehr einbezogen werden müssen in die verschiedenen Bereiche. Ja, weil wir halt eben auch ein Teil der Gesellschaft sind.
Ein Teil der Gesellschaft. Einer vielfältigen Gesellschaft. Sie alle drei gehören dazu und fühlen sich dennoch viel zu oft nicht erwünscht.
Und hier macht jetzt Julia Niharika weiter mit den Kurznachrichten.
Es ist das erste Mal, dass die EU mit einem Land im Krieg Beitrittsgespräche startet. Die Europäische Union hat heute in Luxemburg ihre Verhandlungen mit der Ukraine eröffnet. Auch mit der benachbarten Republik Moldau wird gesprochen. Ob und wann der EU-Beitritt gelingt, ist offen. Für eine Mitgliedschaft sind in beiden Ländern noch Reformen nötig. Zudem muss in der Ukraine Frieden herrschen. Nach bundesweiten Protesten von Landwirten Anfang des Jahres hat sich die Ampelkoalition nun auf ein Entlastungspaket geeinigt. Es sieht unter anderem steuerliche Erleichterungen und weniger Bürokratie für landwirtschaftliche Betriebe vor. Zusätzlich gefördert werden soll die Weidetierhaltung. Dem Bauernverband geht das Paket nicht weit genug, erfordert weitere Entlastungen. Angestellten und Arbeitgebern in Deutschland drohen in den kommenden 10 Jahren stark steigende Sozialbeiträge. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte könnten bis 2035 fast die Hälfte ihres Einkommens dafür aufwenden müssen, so eine Studie im Auftrag der Krankenkasse DAK. Mehr dazu von Markus Gürne.
Der demografische Wandel ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft, besonders für die Rentenkassen. Weil mit der Generation der Babyboomer in der nächsten Zeit mehr Menschen in Ruhestand gehen und Rente beziehen werden, als Arbeitskräfte hinzukommen, die in die Rentenkasse einzahlen. Damit dennoch genug Geld in der Rentenkasse bleibt, wäre ein Ansatz, dass mehr einbezahlt wird. In den kommenden Jahren bis 2035, so zeigt eine Studie im Auftrag der Krankenkasse DAK, könnten die Beiträge in den Bereichen Rente, Krankenkasse, Pflege und Arbeitslosenversicherung steigen. Und zwar deutlich. Von 40,9 auf 48,6% in Summe. Heftig zu tragen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Entgegen bisherigen politischen Ankündigungen könnten die Abgaben nicht auf 40% gedeckelt werden, so die DAK. Sie empfahl eine stärkere Steuerfinanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.
Im Prozess um eine Geiselnahme am Hamburger Flughafen hat das Landgericht den Angeklagten zu 12 Jahren Haft verurteilt. Der 35-Jährige war im vergangenen November mit dem Auto bis auf das Rollfeld gelangt. Dort drohte er, sich mit seiner 4-jährigen Tochter in die Luft zu sprengen. Er wollte eine Ausreise in die Türkei erzwingen. Hintergrund war ein Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau. Am 22. April verschwand der 6-jährige Arian aus seinem Elternhaus in Bremervörde. Danach waren bis zu 1200 Helferinnen und Helfer auf der Suche nach dem autistischen Jungen, ohne Erfolg. Jetzt, mehr als 2 Monate später, entdeckte ein Landwirt den Leichnam eines Jungen nur wenige Kilometer von Bremervörde entfernt. Die Ermittler halten es für wahrscheinlich, dass es sich um den vermissten Arian handelt. Gewissheit soll nun eine DNA-Untersuchung geben. Bei der Fußball-EM hat es heute die erste richtige Überraschung gegeben. Österreich zieht als Sieger der Gruppe D ins Achtelfinale ein. Zwar konnten die Niederlande in Berlin 2-mal ausgleichen, am Ende entschied Sabitzer mit dem 3:2 die Partie. Weil Frankreich parallel gegen Polen unentschieden spielte, konnten sich die Österreicher über den Gruppensieg freuen.
Und seit knapp einer Stunde steht nun auch fest, gegen wen Deutschland im EM-Achtelfinale am Sonnabend spielt. Es ist Dänemark, Zweiter der Gruppe C. Ob die Reaktionen darauf von deutscher Seite nun puh oder prima lauten? Bei den Dänen wird sicherlich erstmal ein Uff gegeben haben. Nicht, weil sie mehr Punkte haben als der dritte Slowenien oder mehr Tore geschossen haben, nur aufgrund einer Fairplay-Regel und den damit weniger erhaltenen gelben Karten stehen sie auf Platz 2. Stefan Schiffner.
Dänemark quält sich sieglos ins Achtelfinale gegen Deutschland durch die Nullnummer gegen Serbien. Die Dänen in Rot in der 21. Minute mit der Chance für Rekordnationalspieler Christian Eriksen. Rajkovic im Tor der Serben noch dran. Viel mehr tut sich nicht im ersten Abschnitt. 0:0 zur Pause. Zweite Hälfte in der 53. Minute der eingewechselte Jovic in Aktion. Andersen mit dem Eigentor, aber Glück für Dänemark. Denn Jovic zuvor knapp im Abseits. Nach 64 Minuten dieser Eckball von Christian Eriksen und Westergaards Kopfball landet in den Armen von Rajkovic. Dänemark reicht ein Remis, Serbien wäre mit einem Sieg definitiv weiter. Die Nachspielzeit, der eingewechselte Milinkovic-Savic, aber bei Schmeichel ist Endstation. 0:0. Die Dänen Gruppenzweiter, weil sie eine gelbe Karte weniger als Konkurrent Slowenien kassiert haben. Das Team von Kasper Juhlmann in dieser Form aber gegen Deutschland klarer Außenseiter.
Heute in Köln, England gegen Slowenien, das zweite Spiel in der Gruppe C. Eine Begegnung, die sportlich wenig vorzeigbar war. Freistoß von Foden in der 35. Spielminute. Der einzige gefährliche Schuss auf das Tor der Slowenen bis dahin. Kurz vor der Pause. Trippier mit der Vorlage für Harry Kane, der nicht mehr an den Ball kommt. England knüpft nahtlos an die zuvor gezeigten ideenlosen Leistungen an. Torlose erste 45 Minuten und die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate auch nach dem Seitenwechsel nicht verbessert. In der 75. Spielminute Declan Rice mit diesem Schuss, das war bislang das Highlight in der zweiten Hälfte. Dann die Nachspielzeit, England mit einem seiner ganz seltenen schnellen Angriffe, Mainoo, Kane, der eingewechselte Palmer und Oblak sichert das Endergebnis, sichert das 0:0. England gewinnt die Gruppe und Slowenien qualifiziert sich als Drittplatzierter zum ersten Mal für die K.O.-Phase einer Europameisterschaft.
Fußball gehört ja nicht zwingend in den Sportunterricht, Schwimmen in vielen Bundesländern aber schon. Und doch kann jedes fünfte Kind zwischen 6 und 10 keinen einzigen ordentlichen Schwimmzug, hat die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in einer Umfrage festgestellt. Sie sind nicht Schwimmer, weil viele Grundschulen gar keine Kurse anbieten können. Der Grund, oft mangelt es an einem Bad in der Nähe. Doch das Schwimmenlernen nicht nur aus Frust besteht, hat Ingrid Bertram festgestellt, als sie mittendrin in Aachen auf einen Schwimmlehrer mit einer besonderen Geschichte getroffen ist.
Dies ist kein gewöhnlicher Schwimmunterricht im alten Jugendstilbad der Elisabethhalle. Hier haben Kinder und Jugendliche Zeit, um schwimmen zu lernen. Das ist hier wichtig, denn viele sind als Flüchtlinge gekommen mit dem Boot über das Mittelmeer. So wie Jan Weber. Er floh 2014 aus Afghanistan, kam allein ohne Eltern nach Deutschland. Da war er 16 und konnte noch nicht schwimmen. Heute ist er 26 und Schwimmlehrer.
Du bist ja selber als Flüchtling gekommen und du bist auch übers Meer gekommen, ne? War das für dich schwer, sich ans Wasser zu gewöhnen?
Ja, ganz am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, weil ich ja die Zeiten noch in Erinnerung hatte. Also diese traumatischen so Erlebnisse hatte ich noch im Kopf, aber das habe ich gut bewältigen können, ja, durch gute Ausbildung auch hier.
Heute weiß er, wie man den Kindern die Angst nehmen kann.
Wir gehen da ganz sensibel vor. Wir wissen ja, teilweise bekommen wir auch Hinweise von den Betreuenden. Aber dann generell gehen wir auch sensibel vor. Wir wissen, dass sie übers Mittelmeer gekommen sind, die meisten. Und da versuchen wir sie erstmal ans Wasser zu gewöhnen, so spielerisch erstmal.
Kaviar aus Indien ist zwar nicht geflüchtet, doch auch sie kann noch nicht schwimmen. Von Jan lernt sie gerade, wie sie sich im Wasser hält.
Als ich das erste Mal hier war, bin ich halt dann untergegangen, aber dann hatte ich wieder Angst danach, aber dann wurde alles wieder besser.
So leicht, wie es sich bei Can anhört, ist es nicht immer, weiß Christine Weber, die ihn mittlerweile adoptiert hat. Sie hat zusammen mit ihrem Mann den Verein Exler Sport gegründet, eigentlich weil sie mit dem Schwimmunterricht für ihren eigenen Sohn nicht zufrieden war.
Wichtig ist das Miteinander. Wir sind aufgewachsen in einer Zeit, als es so völlig selbstverständlich war, schwimmen zu können. Und heute weiß man, dass viel, viel zu wenig Kinder überhaupt noch schwimmen lernen. Und allein diese Kombination, dass alle die Chance haben, schwimmen zu lernen, das ist mein Antrieb.
600 Mitglieder hat der Verein heute, Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationsgeschichte. Jeder kann so lange hier schwimmen lernen, wie er möchte. Denn manchmal kommt das Trauma zurück.
Deswegen ist es auch tatsächlich so, dass man manchmal Menschen, bei denen man gedacht hat, ja, die können das jetzt eigentlich, auch in Situationen gerät, dass plötzlich die Welle von der falschen Seite kommt und dann taucht die große Panik auf.
Hilfe bekommt der Verein von einer Psychotherapeutin. Aber das eigentliche Pfund sind die Schwimmlehrer selbst. Viele haben hier das Schwimmen gelernt, sind so wie Can über das Mittelmeer geflohen. Sarah Yasud Kedir kommt aus Eritrea und hat gerade eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin angefangen. Ihre Aufgabe als Schwimmlehrerin hat ihr geholfen, sich zu entwickeln.
Ich bin jetzt sogenannte 100% selbstbewusster Mensch. Damals, als ich hierher kam, ich bin ein bisschen schüchtern, ein bisschen, ja, ich kann nicht meine Meinung äußern. Aber jetzt in jedem Platz.
Mangel an Schwimmlehrern gibt es hier nicht. Der Verein ist für viele so etwas wie eine Familie geworden. Can verbringt hier bis zu 20 Stunden in der Woche und hat vielen die Angst vorm Wasser genommen.
Da muss man wirklich ganz offen sein und mit Herzblut dabei sein. Ansonsten klappt das nicht.
Ängste nehmen, den Menschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Eine Fähigkeit, die Can auch künftig gut gebrauchen kann. Er studiert Sozialarbeit und steht kurz vor seinem Abschluss.
Und damit wir jetzt nicht ins Schwimmen geraten, bei der Frage, was morgen anziehen, fragen wir ganz schnell Donald. Donald, wie wird's Wetter?
So wenig wie möglich, würde ich sagen. Es wird nämlich verbreitet heiß, Jessie. Und es gibt absolut tolles Badewetter, also auch gute Möglichkeit, draußen Schwimmen zu üben oder zu lernen. Wir sehen auf dem Standbild erst einmal, heute Morgen war Deutschland fast komplett wolkenlos. Aber hier dieser Wirbel fällt auf. Und es hat ja in den letzten Tagen vor allem über den nördlichen Apenninen stark geregnet. Auch heute kam erwartungsgemäß dort 50 bis 100 Liter Regenwasser stellenweise noch mehr zusammen. Und wir sehen jetzt auf dem Film, dass dieses Tief sich langsam auf den Weg in Richtung Norden macht. Es gab heute auch in der Schweiz schwere Gewitter, zum Teil bis zu 90 Liter Regenwasser pro Quadratmeter dort innerhalb von einer Stunde. Und diese schwülwarme Gewitterluft wird zu uns rüberkommen. Das sehen wir sehr schön auf der Isobarenkarte. Hier sehen wir die Konvergenzlinie. Dieses Tief wird sich zwar insgesamt abschwächen, aber mit der schwülen Luft kommen dann halt diese Gewitter zu uns und die sind dann leider auch teilweise unwetterartig. Heute Nacht, vor allem jetzt über Schwaben, gibt es noch aktuell ein Gewitter, das weiter in Richtung Bodensee zieht, sich dabei aber auflösen wird. Es gibt ansonsten so gut wie keine Wolken über Deutschland. Morgen Vormittag die dichtesten Wolken weiterhin im Süden. Und dann geht es auch schon los mit den ersten Gewittern, die sich am Nachmittag zum Teil dann bis nach Hessen und bis ins Vogtland ausweiten können. Für alle anderen im Westen und im Norden sowie im Osten bleibt es aber ein ähnlich sonniger Tag wie heute. Die Temperatur morgen früh meistens zwischen 18 und 14 Grad. Hochtäler kühlt es teilweise dann auch mal auf 12 Grad runter. Morgen der Tag, also die Höchsttemperaturen, dann verbreitet schweißtreibend. 30 bis 33 Grad sind möglich, nur im Süden. Dort, wo die Sonne weniger scheint, schwülwarme 24 bis 28 Grad. Und auch an den Küsten, die nach Osten ausgerichtet sind, weil von dort ja der kühle Seewind kommt, haben wir Mühe, die 21 Grad zu schaffen. Schauen wir auf den Trend für die nächsten Tage. Am Donnerstag liegt dann diese schwül heiße Gewitter. Luft quer über Deutschland. Hier gibt es dann immer mal wieder Hitzegewitter mit Unwettergefahr, Platzregengüsse, Hagel, alles möglich. Im Westen und im Osten trocken, weiterhin sehr heiß. Am Freitag zieht eine Kaltfront durch. Sie bringt im Osten nochmals Gewitter, im Westen deutlich ruhiger.
Vielen lieben Dank, Donald Becker. Danke. So, es ist kurz vor Mitternacht. Zeit für den Ladenschluss, würde ich sagen. Hier geht es jetzt kriminell weiter.
Tja, und zwar mit der Thriller-Serie Schneller als die Angst.
Wir sind ganz schnell morgen wieder für Sie da, dann in der Fußballhalbzeit gegen 21:50 Uhr so um den Dreh. Tschüss.
Tschüss.